wake up fine. Tell me that
Hallo,
I'm all right.
Es ist Montag und ich freue mich ganz besonders, dich heute wieder zu begrüßen bei deinem Lieblingspodcast Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast. Mein Name ist Kendra Zwiefka. Und bevor wir gleich ins Interview einsteigen, habe ich ein ganz wundervolles Angebot für dich. Und zwar gibt es jetzt ein bisschen Werbung, die ich von Herzen empfehle. Und das ist Readly. Readly ist eine App für all deine Lieblingsmagazine und Zeitungen. Tausende Magazine und Zeitungen unbegrenzt lesen in der Readly-App. Readly bringt die Magie von Magazinen und Zeitungen in die Zukunft. Du kannst so inspiriert werden und fängst an zu träumen. Das Schöne daran ist, dass du über 5000 Magazine weltweit hast in der App und auch die Bild, die Welt, aber auch wundervolle andere Magazine. Das Schöne ist, du hast unbegrenzten Zugriff auf alle Magazine und wirklich alle. Und alle alten Ausgaben, das finde ich, es ist ein besonderer Schatz. Das Abo, was kein Abo ist, weil du es jeden Monat kündigen kannst und es jederzeit kündbar ist, kostet dich nur 9,99 Euro und du kannst es mit 5 deiner Lieblingsmenschen teilen. Es ist ein Familienaccount. Und somit hast du alle Download-Funktionen, alle Magazine und Zeitungen, die du sogar offline lesen kannst. Ich finde es total schön, gerade im Zug, im Flugzeug hast du jedes Magazin bei dir, kannst es antippen und kannst einfach in die Welt auftauchen. Meine Lieblingsmagazine sind das I Am Magazin, die Happiness, aber auch die Flow zum Beispiel. Und das passt natürlich perfekt zu dem spirituellen Podcast, den ich auch habe. Und ich denke, dass ich auch deine Aufmerksamkeit wecken kann und dass du dich auch dafür interessierst. Ich finde es super toll, Readly mit der Familie zu teilen, sodass der Große seine Sportmagazine lesen kann, die Kleine eine begeisterte Pferdeleserin ist, auch das lesen kann und mein Mann die Bild-Zeitung. Somit haben wir alles in einem. Und für dich gibt es einen Monat kostenlos ein ganz spezielles Angebot, das du auf der Landingpage, die extra eingetragen wird und auch in den Shownotes nachher werde ich das markieren, de.readly.com/Mutmacher. Und jetzt begrüße ich dich ganz herzlich bei einem wundervollen Interviewgast. Es ist die liebe Annette. Annette ist selber an Brustkrebs erkrankt und möchte dir hier heute ihre Geschichte erzählen, wie sie den Weg gegangen ist und dass sie erst beim dritten Mal hingeschaut hat, nämlich nachdem sie nicht nur Brustkrebs bekommen hat, sondern auch einen Autounfall hatte und eine Trennung. Erst da kam dieser Weckruf, und sie ist, wie man es heutzutage sagen kann, erwacht. Das wird sie dir heute in diesem wundervollen Interview erzählen. Und ich freue mich schon darauf und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß dabei. Alles, alles Liebe, deine Kendra.
Und ja, ich bin Annette, ich bin 56 Jahre jung, komme aus der Nähe von Stuttgart, was man wahrscheinlich auch unschwer hört. Ja, ich bin im normalen Leben, sage ich jetzt mal zum Spaß, bin ich Bilanzbuchhalterin, gelernte Bankerin und bin Vollzeit berufstätig. Ich habe 2 erwachsene Kinder mit 22 und 25 und bin geschiedener Single. Ja, das ist einfach mal so grob zu mir. Und ja.
Super schön. Wahnsinn. Liebe Annette, wir haben eine Geschichte, die uns auch verbindet. Ne? Also für diejenigen, die sich da nicht so mit auskennen, heute ist der 1.10., das heißt, es fängt der Brustkrebsmonat an. Das bedeutet, heute ist der internationale Brustkrebstag. Viele davon setzen ein Zeichen. Es gibt Firmen, die machen das ganz toll. Es gibt tolle Organisationen, die das auch spenden. Es gibt aber auch die, die das nicht so machen und eben dann nur ihre Produkte verkaufen und viele dahinter denken, das ist eine schöne Absicht hinter, ist aber gar nicht so. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache auch einen Pinken Oktober mit ganz vielen tollen Frauen, die alle an Brustkrebs selber erkrankt sind oder waren und die ihre Geschichte mit uns teilen wollen. Und du bist genau die Erste.
Schön, schön, ja. Ja, ich hatte auch Brustkrebs. Ich hatte im Juli 2004 meine Diagnose. Also ich bin jetzt 17 Jahre nach Diagnose und bin euch unendlich dankbar, weil mir geht es sehr gut. Ja, es ist auch die ganzen 17 Jahre nichts mehr aufgetaucht, obwohl es bei mir wirklich, ich sag mal so, es sah irgendwann nicht so sehr gut aus. Ja. Okay. Also bei mir war es einfach so, ich habe es selbst entdeckt. Und habe es erstmal ein Weilchen, also nicht sehr lange, aber erstmal ein Weilchen erfolgreich verdrängt. Ich glaube, das kennen auch sehr viele Betroffene.
Auf keinen Fall.
Und bin dann zu einem Arzt, also ich wollte damals auch zu meiner Gynäkologin nicht mehr gehen, weil die mir auch ein Jahr lang ein Hormon verschrieben hat, das ich mit sehr viel Bauchweh genommen habe. Ich weiß jetzt inzwischen auch, wieso. Ich war wahrscheinlich schon am Anfang meiner Wechseljahre, also ich war zu dem Zeitpunkt 39. Und vermutlich hat es da schon ein bisschen angefangen und einfach halt mit den Auswirkungen, was die starke Blutung und so weiter. Und dann meinte sie, ich sollte das doch bitte nehmen. Und ich habe es dann genommen, ja, und dann habe ich, wie gesagt, ich hatte zu dem Zeitpunkt, als ich es entdeckt hatte, ein Jahr vorher schon mal Mammographie. Man muss dazu sagen, mein Vater ist an Krebs gestorben und dann hat man einfach auch mal gesagt, naja, klar, der hatte keinen Brustkrebs, aber trotzdem, also mit Ende 30 kann man mal zur Mammographie gehen. Und da wurde nichts entdeckt. Und wie gesagt, so ein gutes Dreivierteljahr später habe ich es dann selber entdeckt. Ja, also da hat sich die Haut so eingezogen, was eigentlich kein guter, das kann man vielleicht auch mal dazu sagen, wenn das mal Frauen haben.
Ich gebe gerne Tipps mit, total gerne, ja.
Also das ist so wie eine Art Orangenhaut, da zieht sich das so ein, sieht aus wie eine Orangenhaut und das war bei mir der Fall. Und ich hatte schon geahnt, dass es nichts Gutes heißt. Und bin dann zu einem anderen Arzt und der hat das gesehen und ich sehe heute noch das Gesicht, wie ihm förmlich die Kinnlade runterklappt, wow, wo er das gesehen hat und gesagt hat, Sie gehen bitte sofort zur Mammographie. Natürlich alles erstmal, oh Gottes Willen, es hat sich halt bestätigt. Ja, und dann hat er mir noch einen Arzt empfohlen und ein Krankenhaus empfohlen, hier bei uns war Esslingen damals und und dann bin ich eben zur Mammographie und gleich danach Biopsie und ja, und dann kam eben die Nachricht. Es ist bösartig. Genau. Und dann ins Krankenhaus gegangen und dann hieß es, also wir operieren es erstmal raus. Und es war auch damals diese, was jetzt ja sehr oft ist, dass man erst die Chemotherapie macht und dann eben die Operation. Das war damals eigentlich 2004 noch eher in den Kinderschuhen. Also das hatten sehr wenige Frauen. Und ja, und dann hat man es eben rausseporiert und der Arzt, das war der Chefarzt von der Klinik damals, der damalige Chefarzt, und der hat gesagt, und jetzt schauen wir mal, vielleicht kommen wir ja sogar mit Bestrahlung hin und war sehr positiv. Und das hat sich dann wirklich 180 Grad gedreht nach der OP.
Okay.
Ja, es hat nicht gereicht, die Brust musste weg. Es waren 8 Lymphknoten befallen.
Wow.
Ja. Mhm. Und und dann war natürlich klar, Entscheidung, Chemo war. Es war ein hormonabhängiger Tumor, aber es war dann natürlich ganz klar, es musste Chemo gemacht werden. Und das war dann viermal. Du kennst, glaube ich, EC. Gell? Bei mir war es damals noch FEC. Da war noch ein was anderes dabei. Aber es war auch so schön rot, orange-rot. Die Farbe. Ich glaube, heute sagt man Aperol Spritz. Und früher wir haben was anderes gesagt. Wir haben Campari Orange gesagt. Ja. Aperol.
Campari, ne?
Ja, Campari Orange. Genau. Ja, mein, das Wichtigste, ich habe hinterher immer gesagt, das Wichtigste ist irgendwie den Humor nie zu verlieren.
Genau, absolut.
Ja. Und ich hatte viermal FEC und dann das Schema viermal Taxole. Also damals war das übrigens noch eine palliative Chemo.
Oh, ehrlich?
Ja. 2004 hatte mir der Arzt alles erklärt. Eigentlich war es damals ein palliatives Schema und wurde...
Magst du das mal erklären, was das bedeutet für diejenigen?
Palliativ heißt, wenn man eben schon metastasiert ist und eben sagen wir mal, ich sage es jetzt in Anführungsstrichen, aber rein schulmedizinisch eigentlich keine Chance mehr hat, wieder ganz gesund zu werden. Ja. Mhm. Adjuvant, wie ich es dann bekommen habe, heißt ja im Prinzip eben im Vorhinein. Ja, also das eben, dass man eben wieder die Option hat, gesund zu werden. Mhm. Ja, genau. Und wie gesagt, das Schema habe ich bekommen, die Taxole dann nicht 12-mal, wie man es heute bekommt, sondern 4-mal, also hochdosiert. Das war auch schrecklich, ja, es war ganz schrecklich. Also ich weiß heute noch, solche Nervenschmerzen habe ich in meinem Leben noch nie gehabt.
Das glaube ich.
War schon ich finde wirklich schön, dass man das jetzt einfach anders gibt. Ja, aber es war damals echt schlimm. Ich habe Gott sei Dank nichts davon zurückgehalten, also keine Polyneuropathien oder irgendwas. Also Gott
sei Dank. Magst du auch mal das Wort vielleicht erklären für diejenigen?
Polyneuropathien sind einfach diese Nervenstörungen in Händen und Füßen. Also wenn es dann kribbelt oder man spürt es nicht mehr, das Polyneuropathien haben ja im Prinzip aufgrund Taxole viele. Also Taxole, um es auch noch zu erklären, ist Eibengift.
Ja.
Das kommt von der Elbe, ja. Ist eigentlich auch, habe ich dann hinterher mal erfahren, hochinteressant, weil ja oft immer gesagt wird, oh, Schulmedizin ist alles so schrecklich. Es gibt indigene Völker, da wurde schon vor Jahrzehnten, Jahrhunderten Taxole gegeben, eben Eibengift, wenn Krebskranke in deren Community waren, ja. Habe ich in der Doku mal gehört. Also Taxole ist wirklich eigentlich ein, man muss es sich mal vorstellen, Naturheilmittel.
Ja. Wahnsinn, ne?
Ja, und das immer so, weil ja immer gesagt wird, Chemo und es ist alles nur Chemie. Nein, ist es nicht. Ja. Super, also das war
ganz toll.
Damals wirklich so, ich hatte mal eine Doku über irgendwelche indigene Völker im Fernsehen gesehen, da wurde das explizit gesagt, dass das so ist. Und fand ich hochinteressant. Und dann war eben die Chemo vorbei und dann habe ich Absprache mit meinem Chefarzt damals auf die Bestrahlung verzichtet, weil die Brust war weg. Eigentlich da im Nachhinein hätte man sagen können, okay, du hast 8 gefallene Lymphknoten, die hätte man bestrahlen können. Ich habe es nicht gemacht, aber ich sage immer, das war meine Entscheidung. Mhm. Jeder entscheidet anders und ich würde auch nie irgendjemand sagen, lass dich nicht bestrahlen, um Gottes Willen. Ja, und dann fing die Antihormontherapie noch an. Also ich bin in 39 Jahren komplett von 0 auf 100 in die Wechseljahre geschmissen worden. Das war auch sehr angenehm. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch nie so geschwitzt wie so. Ja, und dann habe ich aber einen tollen Hausarzt gehabt, der leider nicht mehr praktiziert und der hat mit mir dann noch 3 Jahre eine Misteltherapie durchgezogen. Und das war für mich einfach auch eine ganz tolle Sache. Also für mich einfach auch der Nachweis, dass also so eine komplementäre Behandlung einfach auch sehr sinnvoll ist und auch funktioniert.
Ja. Wie gingst du danach weiter? Hattest du so damals schon, du hast gesagt, es war kurz vor knapp, hast du gesagt. Und wie ging es danach weiter? Hattest du dann noch weiterhin Ängste? Hast du Angst bekommen, dass der Krebs zurückkommt, dass du es nicht schaffen wirst? Oder wie war das damals?
Also es war so, dass ich natürlich, als ich die Diagnose bekommen habe und vor allem, als es dann im Krankenhaus wirklich so, sagen wir mal, ich sage einfach mal, so eine Abwärtsspirale sich in Gang gesetzt hat, wo ich dann wirklich gedacht habe, also als dann die Untersuchungen waren, Skelettsyndikram und dann hier die Oberbauchsolo und was man dann eben alles hat, um zu sehen, ob Metastasen da sind, da habe ich schon gezweifelt, da habe ich schon gedacht, wenn das jetzt schon so weit ist, dann kann es eigentlich fast nicht sein, dass ich nichts habe. Mhm. Und da habe ich schon furchtbare Ängste ausgestanden. Ich hatte damals, meine Kinder waren 5 und 8. Ich brauchte da, glaube ich, auch nicht viel erzählen, wie das ist, wenn man eben Kinder in dem Alter hat. Mhm. Und einfach für mich die größte Angst war einfach die, ich sehe meine Kinder nicht groß werden.
Ja.
Das war einfach für mich das Allerschlimmste. Also das kann man einfach auch, glaube ich, niemand erklären, was das so ein Gefühl ist. Und war auch ganz toll vom Krankenhaus damals. Also die hatten dann, glaube ich, auch eine Psychologin geschickt, wie ich mich erinnern kann, und jemand von der Selbsthilfegruppe. Und das war für mich dann unglaublich wichtig. Ich konnte mich dann mal richtig ausheulen. Und es war jemand da, wo eben das Ganze mal selber durchgemacht hat. Und das war echt toll. Ja, ich habe Gott sei Dank auch heute noch ein sehr großes soziales Netzwerk. Also ich habe das wirklich auch von, mein damaliger Mann hat mich sehr, sehr unterstützt damals. Meine Familie, also alle auch Freunde, es war wirklich toll zu erleben, wie man auch getragen wird. Ich habe Gott sei Dank wirklich diese Erfahrung, dass sich Menschen abwenden, nie machen müssen. Wirklich, also das bin ich auch sehr dankbar für. Ja, und danach bin ich dann auch mal ab und zu in diese Selbsthilfegruppe gegangen, ein Weilchen. Und was mich so sehr gestärkt hat, ist, dass ich weiß nicht genau, wann das war es ein halbes Jahr danach oder, ja, was ich auf jeden Fall noch einbringen will, ich war in der Reha, kurz nach der Chemo, ich war in Triberg im Schwarzwald und das Tolle war, ich habe Frauen kennengelernt, also fast alle hatten Brustkrebs, eine hatte Morbus Hodgkin. Mhm. Wir treffen uns, ich meine jetzt Corona-bedingt ist gerade schwierig, aber davor haben wir uns jedes Jahr getroffen.
Wie schön.
15 Jahre lang.
Wie toll.
Ja. Und das war auch so was ganz Tolles, dass ich da diese Frauen kennengelernt habe, wo man sich einfach auch nicht erklären muss und nicht rechtfertigen und gar nichts.
Genau.
Ja, genau. Das war für mich damals super. Wie gesagt, die Mädels, wer auch immer das hier hört oder sieht, grüße ich alle, die wissen, wen ich meine. und dann habe ich später irgendwann mal gelesen, in der VHS gab es von einer Frau so eine Veranstaltung, einen Tag für mich. Und da habe ich so gedacht, das spricht mich jetzt an, da will ich hin. Ja, die, wo das damals gemacht hat, welche das gemacht hat, ist heute eine Freundin von mir.
Cool.
Die ist eine sogenannte Encouragement-Trainerin. Zwar macht die das alles nach Alfred Adler, Individualpsychologie. Und ich habe den Tag gemacht, ich habe bei ihr viele Kurse besucht. Und das war eigentlich so für mich dieser Anfang, wie soll ich das jetzt richtig ausdrücken, an mir zu arbeiten. Also einfach nicht nur, ich meine, das war mir schon klar, dass Krebs, natürlich kann Veranlagung bestehen und alles, das will ich auch gar nicht wegschieben und aber für mich hat Krebs auf jeden Fall auch eine psychische Komponente.
Ja.
Und ich war zu dem Zeitpunkt, also ein paar Jahre vor der Diagnose, starb mein Schwager am plötzlichen Herztod, relativ jung, also der war noch in den 40ern.
Ja.
Ich habe meinen Vater mit 10 Jahren an Krebs verloren. Also da ist natürlich viel durch den Tod wieder aufgewühlt worden. Und ich war dann danach eigentlich auch ständig krank. Mein Immunsystem ist komplett runtergefahren. Ich hatte den Epstein-Barr-Virus, also pfeifisches Drüsenfieber. Danach war ich eigentlich komplett, ich habe einen Infekt nach dem anderen gehabt und muss jetzt im Nachhinein auch sagen, es war einfach dieser Stress, den ich hatte, dieser Tod, die ganzen Sachen von früher, die kamen, so wie ich halt erzogen wurde, funktionieren, Erwartungen aller anderen erfüllen und deine erstmal irgendwo ganz hinten lassen.
Ja, klar.
Natürlich alles Stress, was es verursacht. Mhm. Wie gesagt, 2 kleine Kinder zu Hause gehabt. Und das habe ich dann alles, konnte ich so zum ersten Mal auch reflektieren, was eigentlich in mir alles da war. Und bin ich auch immer noch sehr dankbar. Inzwischen habe ich auch ein bisschen einen anderen Weg eingeschlagen, eher den spirituellen Weg. Aber damit hat eigentlich alles angefangen mit der lieben Silvi. Ja, wie gesagt, inzwischen sind wir befreundet. Eine sehr, sehr gute Freundin von mir, ja.
Genau. Schön. Also bist du auch durch sie bist du dann auch auf den spirituellen Weg gekommen? Ist das richtig?
Ein Stück weit, ja. Es war der Anfang dafür. Das hat zwar noch ein bisschen gebraucht, bis ich dann so die Richtung eingeschlagen habe. Ich sage immer, ich bin so ein bisschen eine Drama-Queen. Ich habe mir immer, oder es waren immer sehr viele Dramen in meinem Leben. Wie gesagt, Verluste, Krankheiten. Und ja, und dann kam eben 9 Jahre nach der Diagnose, kam dann noch die Trennung. Mhm. Ja, meine Kinder waren in der Pubertät, so auch nicht gerade so sehr einfach. Und das hat mir eigentlich zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit, muss ich schon sagen, den Boden unter den Füßen weggezogen. Habe ich nicht mitgerechnet. Und das war dann so ein bisschen das nächste Drama. Ja. Und dann. Was passiert dann? Okay, Kinder sind da, die müssen noch die Schule fertig machen. Ich muss wieder arbeiten gehen. Also kam wieder komplett dieser Funktionsmodus, dieses Funktionieren um jeden Preis. Und was bei mir dann eben nochmal passiert ist in der Zeit, ist, dass ich komplett zugemacht habe, gefühlsmäßig. Ich habe schöne Mauer um mich herum gebaut. Ich lasse nichts mehr an mich ran, völlige Kontrolle. Darf nichts mehr passieren und ich will einfach diesen ganzen, ich sag's etwas deutlich, Scheiß einfach nicht mehr spüren. Hm. Es war einfach in dem Moment, es war einfach zu viel.
Ja, klar, absolut. Wie bist du da rausgekommen?
Ich bin rausgekommen, eigentlich durch nochmal einen Traum. Ich habe es ja auch geschrieben, ich hatte ja am 23.09., das muss man noch dazu sagen, ist mein Hochzeitstag. 23.09.2018, ich war schon geschieden, aber es ist mein Hochzeitstag, war ich mit einer Freundin unterwegs an Gardasee. Ich bin gefahren. Mhm. Und wenn man an Gardasee will, fährt man meistens über den Fernpass, das du vielleicht auch kennen. Ja? Diese nette, zweispurige, etwas gefährliche Straße. Ja, und ich fuhr vor mich hin, ich weiß bis heute nicht, wie das passiert ist, zieh nach rechts und es fängt genau an dem Punkt, fängt eine Leitplanke an. Und ich bin die Leitplanke quasi ein Stück hochgefahren und bin mit dem Auto auf der Gegenfahrbahn auf dem Dach gelandet. Mhm. Und wer den Fernpass kennt, weiß, dass der sehr befahren ist, die Chance, dass da eben kein Gegenverkehr ist, ist sehr gering und es war kein Gegenverkehr. Oh. Und bis auf ein paar Schnittverletzungen durch die Seitenscheibe an meinem linken Arm ist uns beiden nichts passiert.
Wahnsinn.
Ja. Der Urlaub war natürlich gegessen.
Klar.
Auto war Totalschaden, aber das war alles nicht so schlimm. Es war wichtig, dass wir dass es uns gut ging, sind dann ins Krankenhaus gekommen. Ja, und danach habe ich irgendwie zu mir gesagt, ich habe keine Lust mehr auf Dramen, ich will nicht mehr. Ich habe wirklich keine Lust mehr. Ja, ich hatte so richtig gehend die Schnauze voll von dem Ganzen, dass ich gesagt habe, irgendwas muss ich ändern. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht was. Und dann fing eigentlich alles an, über Facebook so eine Meditations-Challenge, ich weiß heute nicht mehr, wer das war, mal angefangen. Dann bin ich zu Deepak Chopras Meditation gekommen, Robert Betz Bücher gelesen, Podcasts gehört, ja. Dann Laura Seiler, wo wir ja uns drüber kennengelernt haben, über diese Community. Habe zweimal diese Rise Up and Shine Uni gemacht. Diesmal das zweite Mal habe über diese Community, also ich hatte dann auch angefangen hier in der Gegend bei einer Coachings zu machen. Das war dann wirklich live. Dann habe ich eine Coaching kennengelernt über Facebook und hatte dann auch dort welche gebucht, die dann online waren. Aber ich kann wirklich nur jedem empfehlen, auch durchaus nicht nur Programme zu machen, sondern echt auch 1:1 Coachings. Für mich hat das wirklich sehr viel gebracht.
Absolut.
Ja. Und und dann bin ich...
Weil bei diesem Coaching-Programm, entschuldige, dass ich unterbreche, aber bei diesem Coaching-Programm ist es ja so, es wird ja immer alles nur angerissen, ne? Ja. Wir gehen da ja nicht richtig in die Tiefe rein.
Genau, ja.
Und dann hast du das eine Portal dann fertig oder die eine Woche.
Ja.
Du bist gerade so beim inneren Kind oder whatever. Und dann gehst du auf einmal in deine Zukunft und denkst so, hä? Und das geht gar nicht, ne? Und dementsprechend ist es ganz, ganz wichtig, sich da auch jemanden zu suchen, wo auch ein 1:1-Coaching dann stattgefunden hat.
Genau. Also entweder wirklich Coaching oder durchaus auch mal eine Therapie, also einen Therapeuten hatte ich
überhaupt nicht zu schämen oder so, ne? Ganz, ganz wichtig.
Überhaupt nicht. Ich meine, ich bin ja auch in der Generation aufgewachsen, wo man sagt, um Gottes Willen, wer zum Psychologen oder zum Therapeuten rennt, ist verrückt. Das ist auch nicht so. Und ich hatte ja auch mal übrigens den Versuch gemacht, eine Therapie zu machen. Es fiel mir gestern so spontan ein. Nach der Trennung hat mein Hausarzt mir jemand empfohlen. Ich bin da einmal hin und ich habe mich so wohl gefühlt und ich habe echt gesagt, oh wow, super, da hilft mir jemand. Und habe ich schon den zweiten Termin und dann ist dieser Mann gestorben.
Nein.
Es ist noch was, was ich heute fast, also das ist jetzt 7 bis 8 Jahre her, ich weiß nicht mehr genau. Und es ist was ich heute noch nicht fassen kann. Völlig plötzlich gestorben. Der Mann stand, er war natürlich auch nicht mehr ganz jung, aber er stand mitten im Leben. Und einen Herzinfarkt gehabt und war tot. Und das hat mich damals, ich habe dann wirklich schon gehadert und habe gesagt, was soll das bitte? Ich verstehe es nicht. Ich wollte mir helfen lassen und egal, das war so ein Sidestep. Ich wollte nur einfach sagen, also wenn man das Gefühl hat, man braucht jemand, es muss auch nicht nur ein Kopf, nicht nur, es braucht nicht, manchmal ist es sogar vielleicht ein Therapeut besser, ich weiß es nicht. Ich hätte mir es damals gewünscht, es wäre weitergegangen, aber und dann habe ich mich nie wieder getraut, einen Therapeuten zu suchen. Das war für mich so ein never. Ja, ich habe es dann mit Coaching gemacht und und dann bin ich, hatte ich ja geschrieben, ich habe dieses Jahr die Russo, Rise Up and Shine Uni von der Laura. Man setzt sich ja immer eine Intention am Anfang. Sie fragt einen ja immer, was hast du für eine Intention?
Ja.
Bei mir kam spontan Heilung. Ich weiß nicht, woher es kam einfach Heilung.
Mhm. Und, das Schönste eigentlich, ne?
Das Schönste, ja. Nichts ahnend, was diese Intention dann bewirkt. Wie gesagt, ich hatte die Coachings, die sehr tief ging. Ich weiß nicht, darf ich Namen nennen oder ist es...
Ja klar, du kannst alles raushauen, was du raushauen möchtest.
Ja. Also das war bei der Petra Zülke und das war unglaublich, da hat sie unglaublich viel gelöst. Ja. Und war es für mich einfach unglaublich gut. Also da bin ich wirklich auch an den Bodensatz runtergekommen, wo es dann auch wirklich weh tut, aber wo es eben auch heilt. Ja, und dann da habe ich jetzt auch diese Coaching Academy gemacht, zu Svenja Strohmeier, bin ich dann weiterhin angelangt. Und habe bei der diese 12-wöchige Coaching Academy gemacht, völlig, mich hat es total gerissen, als ich das gelesen habe, gleichzeitig im Hinterkopf, du wirst nie Coach, never in life, du doch nicht.
Hallo Glaubenssätze.
Wer bist du schon? Ja, die ganzen Glaubenssätze und alles kam da hoch. Aber es war einfach diese Heilung, also was ich nochmal sagen wollte, darauf eingehen wollte mit der Heilung, was habe ich geheilt dieses Jahr? Und was ist noch am Heilen? Also das muss man auch sagen, ich bin ja nicht fertig damit. Und das war einfach das, was ich vorher gesagt habe. Ich habe nach der Trennung dicht gemacht. Vollends. Ich meine, das Dichtmachen, das kannte ich schon früher. Das ist auch Tod meines Vaters mit 10 dicht gemacht. Ja, klar. Was machst du als Kind?
Ja,
und damals gab es eben diese Hilfen für Kinder. Also, dass man sagt, okay, man gibt Trauergruppen oder irgendwelche Therapeuten, die das machen. 1975, nichts. Mhm. Im Gegenteil, da bekommt man noch an der Beerdigung gesagt, ihr müsst jetzt schön brav sein, eure Mama hat es so schwer. Ja. Und ich, 10-jähriger Pimpf, ich habe das natürlich in mir aufgesogen, brav sein, brav sein, brav sein. Und was war ich? War brav, ich war angepasst, ich habe schön die Erwartungen erfüllt. War nie ein Rebell.
Kenne ich irgendwoher.
Ja. Und genau das kam dann eben wieder. Erwartungen erfüllen, funktionieren. Ja, das war wieder das. Und wie gesagt, dann kam dieser Unfall und dieses Denken nicht mehr zu wollen. Aber es hat dann eben einfach diese Zeit gedauert. Ich meine, ich war Anfang, Mitte 50, als der Unfall passiert ist. Ich freue mich über jeden Menschen, der das einfach viel früher erkennt im Leben.
Ja,
klar. Dass das, was zu ändern ist. Aber auf der anderen Seite sage ich, ich bin froh, dass ich es noch kennengelernt habe und dass es einfach, es ist auch nie zu spät. Das möchte ich auch wirklich allen sagen, die in meinem Alter sind oder vielleicht noch älter. Es ist einfach nie zu spät, um irgendwann was zu ändern. Und
jeden Tag was ändern, ne?
Ja. Eben.
Eine neue Chance, ne?
Ja, genau. Ja, und dann habe ich gelernt, mich wieder zu öffnen, was für mich sehr schwer war. Also ich habe ja immer gedacht, okay, ich bin ein sehr kommunikativer Mensch, ich glaube, das merkt man auch. Und ich kann gut mit Menschen und ich lerne auch überall Menschen kennen. Ich habe nie von mir gedacht, dass ich so eine Maske aufhabe, dass ich so wirklich mich verstelle, um eben die Erwartungen anderer einfach an mich zu erfüllen und die vielleicht sogar schon vorzuerfüllen. Also quasi, bevor jemand die überhaupt geäußert hat.
Genau.
Ne, ja, klar, das schon ja. Zu machen. Ja. Und das hat mich unglaublich geschockt. Wie wenig ich fühlen kann, wie wenig ich mir erlaube zu fühlen, auch mal diese negativen Gefühle, mal zornig zu sein, mal was zu hassen, mal neidisch zu sein, ja, wo man ja immer sagt, darf ich nicht, ein spiritueller Mensch macht das nicht. Ja. Und ich denke, solange wir einfach nicht mit unseren Schatten auch arbeiten, und mit dieser dunkleren Seite von uns, so lange verfolgt sie uns, bis, ich sage immer, was ich nicht bearbeite oder was ich nicht sehen will, das fliegt mir irgendwann komplett um die Ohren.
Ja, ist so.
Ja. Und das war eigentlich wirklich Heilung. Und dann eben auch dieses Wort, was mir dann irgendwann begegnet ist, was ich so unglaublich wichtig finde, ist Verletzlichkeit. Wirklich ja. Sich verletzlich zu zeigen. Das heißt nicht, dass ich also keine Grenzen setzen kann oder will oder mache ich, ja. Aber ich denke, wenn man nicht verletzlich ist, setzt man die Grenzen vielleicht manchmal noch viel stärker. Und weil man dann einfach so eine Bremse reinhaut, jetzt nicht, oder wird vielleicht auch überrollt andere Menschen damit. Wenn ich verletzlich bin, spüre ich das ganz genau oder viel besser,
ja,
wenn ich etwas nicht will.
Absolut, natürlich.
Ja, und das war für mich ein absoluter, dieses Wort, Changer. Man hört es ja überall. Ja, und ja, das war einfach dieses Erfahrung für mich so kolossal. Also mich hat, ich sage immer, ist Schleudergang, eigentlich immer Schleudergang, eins nach dem anderen. Aber es ist auch gut, es ist auch immer, ja, ich habe mich, glaube ich, seit Jahren einfach auch nicht mehr so lebendig gefühlt, wie ich mich gerade fühle.
Ja. Wahnsinn. Total schön. Auch, dass du das jetzt ja so erkannt hast und dass es letztendlich auch so gedauert hat oder so lange gedauert hat auch, ne? Mhm.
Ja.
Hast du die Frage gestellt oder hast du mal drüber nachgedacht, warum du
wissen, ob du vielleicht mal darüber nachgedacht hast, warum du die Krankheit Krebs bekommen hast? Also was so der Auslöser war?
Ja, wie gesagt, ich denke, dass es einfach dieser Stress war, den ich mir zum Großteil selber gemacht habe. Wie gesagt, mit diesem ganzen Funktionieren, mit dem Funktionsmodus, mit ich muss Erwartungen erfüllen. Ja, das war ein ganz großer Stress für mich. Und auch dieser Perfektionsstress, den man ja als Frau durchaus eben auch hat, alles zu wuppen, Familie, Job und dann eben noch, ja, eigentlich immer so auch perfekt auszusehen. Also,
oh, das auch noch.
Entschuldigung, ich habe gerade, oder ich lese, oder ich höre gerade mal wieder zum zweiten Mal das Buch Ungezähmt von Glennon Doyle. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich empfehle es gerade jedem, weil das einfach wirklich so wunderbar beschreibt. Sie ist zwar Amerikanerin, aber kann das auch ganz gut oder große Teile ganz gut auch auf uns hier in Deutschland umsetzen, auf die Frauen. Das beschreibt, wie wir Frauen konditioniert werden.
Krass.
Ja, eben dieses großteils aufs Äußerliche reduziert, auf Erwartungen, was man hat, eben dieses brav zu sein, dieses lieb zu sein, dieses Erwartungen zu erfüllen. Also sie beschreibt es in diesem Buch unglaublich gut. Also ich kann es, wie gesagt, einfach nur empfehlen. Und das ist, glaube ich, den Stress, den wir Frauen uns, also würde ich sagen, dass Männer, die den auch machen, aber die sich den auch machen. Aber ich glaube, wir Frauen haben mit diesem Erwartungsdruck eben einen ganz anderen Umgang wie Männer. Ja, ich glaube, Männer scheren sich nicht mal ansatzweise in dem Maße drum, was andere von einem denken. Ist einfach so. Ja. Und bei uns ist dieses, was denkt jemand anders über mich? Ich sage immer, ich weiß nicht, liegt es in den Genen oder ich habe keine Ahnung, aber das ist einfach da.
Das ist und da kann man sich, Lernthema, ne?
Ja. Da ist echt wichtig, lernen, sich dann irgendwann mal davon frei zu machen. Ja. Und ich muss gerade, glaube ich, was trinken
kurz. Ja, mach das ruhig.
Und einfach dieser Stress und dann einfach dieser Stress auch von diesem unverarbeiteten Tod meines Vaters. Ja, wo dann eben 2001 durch den Tod meines Schwagers eben dann einfach diese ganzen unverarbeiteten Sachen wieder nach oben gekommen sind. Und die ich dann natürlich versucht habe, weil ich musste ja funktionieren, mit allen Mitteln zu deckeln.
Ja.
Ja, also immer schön unten lassen. Und für mich war eigentlich die Krebserkrankung dahingehend, wie gesagt, abseits mal von jeglicher Konditionierung, die man eben gesundheitlich hat. Und vielleicht habe ich da was. Ich sage immer, die einen kriegen Krebs, die anderen kriegen eine Autoimmunerkrankung, die dritten kriegen irgendwas anderes. Also man hat einfach so einen Punkt im Körper, der irgendwo eine Schwachstelle ist, sage ich einfach. Und wenn dann eben alles andere draufkommt, dann irgendwann explodiert es. Und das war eben bei mir der Krebs. Und aber auch die ganzen Autoimmunerkrankungen nehmen ja in großem, großem Maße zu. Ja, also ist ja im Prinzip auch nicht so viel anderes wie einmal stellen sich die Körperzellen entarten und im zweiten Fall stellt sich das Immunsystem gegen sich selber. Es ist ja gar nicht mehr so ein großer Unterschied. Ja, Tatsache ist, dass der eigene Körper gegen einen selber kämpft. Ja. Und ich denke, das war einfach bei mir zusammen. Hat das ausgelöst. Ja.
Ja. Hast du damals bei der Krebsdiagnose, hast du damals gekämpft?
Ich denke, dass ich vielleicht am Anfang schon in Kampfmodus gegangen bin. Ich habe mir damals Bücher, ich weiß es bis heute, da gab es also so ganz gute Bücher drüber, auch von einem Amerikaner, aber ich weiß den Namen nicht mehr, wo so Visualisierungen gemacht wurden, dass man eben so ganz freundlich die Krebszellen aus dem Körper verabschiedet. Du kennst die Bücher auch, ja. Und da habe ich eigentlich gelernt, dass ich diese Bücher gelesen habe, dass für mich eigentlich Kämpfen auch keine Option ist. Ja. Wenn ich gegen etwas kämpfe, gehe ich in den Widerstand. Widerstand ist nie gut. Gegen was ich Widerstand habe, kommt gerne wieder zurück. Ja, leider. das merkt man ja. Also im normalen Alltag, wenn ich irgendwelche Widerstände gegen irgendwas habe, das kommt meistens auf irgendeinem Weg wieder zu mir. Absolut. Und das wollte ich ja beim Krebs absolut nicht. ich habe es nicht, ich habe es nicht als Kampf bezeichnet. Ich weiß, dass viele Frauen das tun, viele überhaupt Krebskranke. Ich denke, da muss jeder selber seinen Weg finden. Ich habe es einfach nicht als Kampf empfunden. Ich habe es, ich habe das Gefühl, ich werde wieder gesund, ja. Ich habe mich schon krank gefühlt, vor allem am Anfang und vor allem auch durch die Chemo habe ich mich schon krank gefühlt. Aber ich habe mich mit dem Tod natürlich auch auseinandergesetzt, aber ich habe ich habe nie diese, bis wirklich auf den Anfang, bevor ich wusste, dass ich keine Metastasen habe, da habe ich dann schon wirklich Angst gehabt zu sterben. Also das muss ich ganz klar sagen. Aber später, also ehrlich, dann nicht mehr. Dann, ja. Und ich hatte auch, Gott sei Dank, aus irgendwelchen Gründen auch nicht diese ständigen Ängste. Es gibt ja Frauen, also ich kriege das dann auch immer wieder mit, die wirklich so aber so in der Dunkelheit leben, weil sie solche Ängste haben. Und das habe ich mir irgendwie dann doch klar gemacht. Du kannst entweder wirklich nur noch Angst haben, dass es wiederkommt und damit eigentlich dir dein ganzes Leben kaputt machen, oder du kannst einfach lernen, damit umzugehen. Ja. Und klar, ich meine, wenn man dann eben zu einer Nachuntersuchung, die am Anfang ja recht häufig ist, geht, klar kommen da Gefühle hoch. Das kommt manchmal heute noch hoch, wenn ich zu einer Mammographie gehe, dass ich dann, klar, da kommen die Erinnerungen wieder hoch, wie war das damals und so weiter. Absolut. Aber als Kampf habe ich es wirklich, wirklich nicht gesehen. Und was interessant ist, ich bin ja zur Chemo und ich musste während der Chemo, also es war nicht angenehm, es war kein Spaziergang, ich will da auch gar nichts beschönigen, aber ich habe nicht einmal gespuckt. Nicht ein einziges Mal. Und mir hat damals eine Schwester gesagt, die so eine Chemoschwester, die hat zu mir gesagt, es gibt Frauen, die kommen hier rein und spucken schon oder erbrechen sich schon, bevor überhaupt die Chemo anfängt.
Das glaube ich.
Das ist wirklich, weil da so einen, das ist auch dieser Kampf, dieser Widerstand. Ich will das ja gar nicht. Ja. Und ich habe, also das war wirklich, ich weiß auch nicht, woher das kam, aber das war mir ganz klar, dass ich die Chemo eigentlich als Freund sehe. Obwohl es schwierig ist, obwohl es natürlich auch für den Körper absolut nicht gesund ist, das viele Gift. Aber ich habe das als, für mich war es wirklich, ich gesagt, okay, das hilft mir, gesund zu werden. Punkt.
Ja, ist so. Ja, habe ich auch gesehen, ja. Definitiv. Genau, ja. Immer ein Schritt mehr zur Heilung, ne?
Ja, genau. Genau.
Aber eben nur in dem Sinne, dass man eben auch, ja, wie du ja auch schon gesagt hast, dass man sich eben auch selber damit beschäftigt, warum ist die Diagnose da, was will sie uns sagen dann eben auch, ne?
Ja, eben, eben. Also ich denke, was ich schwierig finde, ist, was ich auch, ich bin auch in der Brustkrebsgruppe auf Facebook drin, als Langzeitüberlebende habe ich mich da extra mal reingefunden, weil ich gesagt habe, vielleicht kann ich anderen Mut machen. Super
schön.
Die eben am Anfang von der Diagnose stehen. Und was ich halt schwierig finde, ist, wenn so von sei es aus der spirituellen Szene, sei es auch aus anderen Ecke, wenn dann so kommt, ja, du musst wissen, woher das kommt, weil, also so, wenn dann Frauen das Gefühl gegeben wird, du bist ja selber schuld. Du hast ja dein Leben nicht im Griff gehabt. Das ist so eine Sache, wo ich überhaupt nicht möchte. Also wo ich wirklich, also das finde ich ganz furchtbar, dann auch diese guten Ratschläge, mit denen man diese Frauen oft überzieht, du hast ja was falsch gemacht, du hast ja dich nicht genügend reflektiert, du hast das nicht richtig gemacht, und das ist absoluter Bullshit, ja. Absoluter Bullshit. Also es geht da nicht um, da hat jemand Schuld dran, selber Schuld dran, dass er krank geworden ist, da ist irgendwas, das ist absoluter, für mich absoluter Bullshit. Und das und von daher finde ich es gut zu reflektieren, ich finde auch gut hinterher was anderes zu machen, Therapien zu machen, wirklich sich zu stärken und alles. Aber ich habe eins gelernt, klar, wie gesagt, reflektieren, was ist damals vielleicht falsch gelaufen, eben dieser Stress, was kann ich ändern? Aber das habe ich wirklich gelernt. Ich habe nicht mehr nach dem Warum gefragt. Nee. Also wirklich nach dem Warum. Warum trifft es mich? Nee. Weil man bekommt darauf nie eine Antwort.
Genau, willst du es auch? Dann kannst du die Frage stellen, warum trifft es sich nicht?
Ja, ne? So ist es.
Warum
so
soll es Freunde treffen oder so? Das ist genau das Gleiche.
Ja.
Das ist Das bringt ja einfach nichts, genau.
Aber ich kann natürlich reflektieren, kann sagen, wie zum Beispiel bei dem Unfall, da habe ich mich auch gefragt, warum habe ich diesen Unfall, weil ich meine, diese Chance, genau den Anfang der Leitplanke zu erwischen, ich habe gesagt, das ist eigentlich, das passiert vielleicht in einem Stunt 4 von 5 Mal auch nicht. Ja. Also das ist absolut verrückt und auch wie das dann ausging und da habe ich auch nicht nach dem Warum gefragt, da habe ich einfach gesagt, für mich war es ein Wake-up-Call und für mich ging der Wake-up-Call und auch für meine Freundin gut aus, was natürlich super ist, aber es hat mir einfach damals halt wirklich den Weg gewiesen, wo ich gesagt habe, ich hader da nicht damit, es ist passiert. Ich gucke, dass ich das Trauma irgendwo verarbeite, weil ein Trauma war es natürlich. Aber zu fragen, warum jetzt ich? Und das ist, bringt nichts. Bringt absolut nichts.
Ja. Wo stehst du heute?
Wo stehe ich heute? Gute Frage. Also ich stehe heute da, dass ich einfach eine andere Sicht aufs Leben habe. Wie soll ich das jetzt ausdrücken? Ich glaube, dass ich diese Dramen auch nicht mehr bekomme, weil ich es vielleicht auch nicht mehr brauche. Das klingt jetzt einfach blöd, aber nee, so denke ich, ja.
man manifestiert sich ja eben auch, da kann man, glaube ich, 20 Mal affirmieren oder sowas. Man manifestiert sich meistens den, ich sag's auch mal, Bullshit, den man sich schon immer manifestiert hat, wenn man nicht bewusst ist. Also das ist einfach so und das habe ich jetzt gelernt und was ich gelernt habe, ich werde den Weg auf jeden Fall weitergehen. Also das ist ganz klar, weil es für mich so viel Positives gebracht hat. Super. Also für mein Leben, für mich selber. Einfach mich wieder zu öffnen, Sachen mir wieder vorzustellen, also zum Beispiel auch mir wieder eine Partnerschaft vorzustellen, wo ich vor vielleicht noch letztes Jahr gesagt hätte, um Gottes Willen, nie wieder. Mache ich nicht. Ja. Das sind alles so Sachen, die wiedergekommen sind, ganz langsam. Und wo ich mich eigentlich, wo ich selber komplett überrascht war, dass das einfach wieder geht. Ja. Und einfach auch diesen Perfektionismus, dass ich mich einfach auch mal sein lassen kann und sagen kann, muss jetzt nicht sein. Und wenn ich jetzt, die Wohnung muss nicht geleckt aussehen. Mhm. Ja. Ich habe jetzt einfach Lust, mich zurückzulehnen und zu entspannen. Mhm. Und ja, und dann aber auch wieder zu sagen, okay, wenn eben wieder Gefühl, ich beschäftige mich ja auch seit längere oder seit diesem Jahr eigentlich mit dem Thema Human Design, das ja gerade auch ein ganz großes Thema ist. Am Anfang totalen Widerstand dagegen gehabt und dann immer mehr erkannt, okay, da kann ich doch was draus erkennen. Mhm. Und wo ich zum Beispiel dann auch über das Human Design gelernt habe, dass Emotionalität, weil ich eben, ich bin emotionaler Projektor, ja, emotionale Autorität, das gehört einfach zu mir. Das ist einfach ein Teil von mir und das darf ich auch annehmen. Und wenn es dann eben mal ein Tag ist, wo es mir nicht gut geht, dann ist es ein Tag, wo mir nicht gut geht. Da muss ich aber auch nicht dagegen ankämpfen und mir eine Tüte Chips reinhauen oder eine Tafel Schokolade, sondern kann ich es einfach auch eben annehmen.
Ja. Dankeschön. Toll.
Genau.
Was würdest du Frauen raten, die jetzt gerade aktuell erkrankt sind?
Was würde ich Frauen raten, die aktuell erkrankt sind? Ich würde auf jeden Fall, und das sage ich ganz klar, und ich weiß, dass da in, vor allem in der spirituellen Szene ganz andere Meinungen vorherrschen. Ich würde auf jeden Fall nie gegen die Schulmedizin entscheiden.
Ja, würde ich auch.
Also auf gar keinen
Fall. Wir haben die Medizin, es ist einfach so, ne?
Eben. Ich weiß, da sind viele im, ich habe da auch schon Sachen, brauche ich dir glaube ich nicht sagen, auch in verschiedenen Facebook-Communities, wenn dann jemand sagt, oh, ich kenne jemanden, wo krank ist, wo dann Ratschläge kommen, wo es einem den kalten Rücken runterläuft, wo ich denke, Leute, es können doch nicht machen. Ja, es können doch einfach nicht machen. Wo dann Sachen und Aussagen kommen wie, du lass dich ja nicht mit einer Chemotherapie ver. Ja, und ich dann denke, ja. Also, ich würde nie gegen die Schulmedizin entscheiden. Ich würde aber auch durchaus Sachen dazu nehmen. Wie gesagt, ich habe mich 3 Jahre mit Mistel behandeln lassen und war 5 Jahre quasi nicht krank. Also auch kein Infekt, gar nichts. Hat mir unglaublich geholfen. Hat mich, glaube ich, auch durch die Anfangszeit der Wechseljahre dieser erzwungenen Wechseljahre ganz gut durchgeholfen. Also durchaus auch was dazu zu nehmen. Natürlich auch, klar, dann wieder die Ärzte mit ins Boot nehmen, ist klar, ich würde da auch jetzt nichts nehmen. Ich würde nie im Leben auf irgendwelche Versprechungen reinfallen, die sagen, wenn du die Sachen nimmst, dann wirst du gesund. Also bitte, bitte an alle, einfach nicht auf irgendwelche Scharlatane reinfallen, die einem irgendwas versprechen, was sie nie halten können. Und dann einfach schau nach dir selbst. Schau nach dir selbst. Mach diese Reha
würde ich immer unterstützen, eine Reha zu machen. Wenn die Kinder klein sind, gibt es durchaus auch Möglichkeiten, die mitzunehmen.
Klar.
Und guck nach dir selber, guck nach einer Therapie, nach einer psycho-onkologischen Therapie, nach einer normalen Therapie, nach Coaching, egal was. Aber schau nach dir und guck, dass dich irgendjemand auffängt. Das ist ganz wichtig.
Super schön. Wahnsinn. Ja, Annette, ich danke dir für dieses wundervolle Gespräch. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang sprechen, aber das sprengt den Rahmen.
Genau. Genau.
Die letzten Worte, die du jetzt sagen möchtest, die jetzt in die Welt raus sollen, was du erzählen möchtest, da hast du jetzt frei. Also lass alles raus, was du möchtest. Ich danke dir für dieses wunderschöne Gespräch und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Bye, bye.
Bye. Ja, was ich noch sagen möchte, ist eigentlich so ein Appell an alle. Was ich vorher gesagt habe, es ist nie zu spät, irgendwas zu ändern. Hab den Mut, hinzuschauen, vielleicht auch hinzuschauen, wo es weh tut. Entdeckt euch wieder neu, egal wie alt ihr seid. Ich habe auch meine Kreativität wiederentdeckt und mache inzwischen selber Schmuck aus Halbedelstein. Und solche Sachen malen, irgendwas, wo man sich Ausdruck geben kann, tun, einfach tun. Und einfach sich selber von sich selber überraschen lassen, was alles noch in einem selber steckt. Mhm. Und nicht denken, man ist irgendwie fertig oder sowas. Es ist nicht so. Ja, und gestern ist mir doch der Spruch von Goethe über den Weg gelaufen. Der steht hier bei mir im Regal. Und der heißt auch, aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen.
Ich hoffe sehr, dass dir dieses Interview gefallen hat. Und ja, falls du es bemerkt hast, wir hatten kleine technische Schwierigkeiten. Aber auch das ist alles behoben. Und ich fand es eine ganz, ganz wundervolle Folge, wie Annette uns mitgenommen hat, was sie auch erzählt, was sie mitgenommen hat, was Krankheit als Weg bedeutet, wie man aber auch ja so oft auf dem Boden der Tatsache geholt wird, bis man wirklich aufwacht und genauer hinschaut. Und wenn du begleitet werden möchtest von der lieben Annette, dann stelle ich dir hier ihren Kontakt in die Shownotes natürlich auch rein. Und Annette sagt selber, dass sie Menschen auf ihrem Weg zu ihren Gefühlen begleiten möchte. Als emotionaler Projektor ist ihr Motto dafür Surfing the Wave. Wenn das kein schöner Abschiedssatz ist, dann weiß ich es aber auch nicht. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Und falls du es noch nicht gesehen hast, das ist nochmal ganz, ganz Werbung für mein Herzen. Denn das Buch von Lebensheldin ist auch jetzt endlich raus. Am 21. Oktober haben wir unser Buch gelauncht und in diesem Buch erzählen 21 Protagonistinnen ihre ganz eigene Geschichte, ihre wunderschönen Geschichten, sehr heilsam. Es sind ganz, ganz viele Experteninterviews in diesem Buch drin, viele Expertentipps auch. Und ich möchte dir das sehr, sehr gerne ans Herz legen. Verschenke es oder wenn du selber betroffen bist, dann kannst du es auch bestellen und zahlst lediglich nur die Versandkosten. Das finde ich total schön. Und ja, alles, alles Liebe. Es ist so schön, dass es dich gibt. Wenn du Fragen hast an mich, dann melde dich sehr, sehr gerne. Jetzt lasse ich dich los und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dann, mach's gut. Ciao, ciao. Giant.